Hi dear listeners.
You're listening to Radio Revolt,
a show in which migrants and asylum seekers deal with a very complex topic of migration.
We are people with international history who come together to gain empowerment throughout doing community radio.
This is 92.6 Radio Helsinki.
Dear listeners, we are back in the studio again.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Radiosendung. Heute haben wir wieder interessante Themen für Sie vorbereitet.
Im ersten Teil sprechen wir über Interact Graz und ihr Straßenlabor für Zivilcourage. Gea sprach am 15. Mai bei einem ihrer Auftritte am Maria-Hilfer-Platz mit Martin, Fratel und Rodi, die Teil des Teams sind, und einem Besucher des interaktiven Straßenlabors. Der öffentliche Raum ist für uns alle da. Im zweiten Teil sprechen wir über den Männernotruf Steiermark. Der bietet Männer in Krisen- und Gewaltsituationen eine erste unmittelbare Anlaufstelle rund um die Uhr. Sie sind 24 Stunden am Tag erreichbar. Nikita hat ein Interview mit Martin Hoheger durchgeführt.
Hallo, mein Name ist Gea und ich stelle euch ein Projekt von Interact Graz vor. Für diejenigen, die Interact und ihre Theaterformen nicht kennen, wie auf der Webseite Interact Online geschrieben, unsere Theaterarbeit orientiert sich an gesellschaftspolitisch relevanten Themen und Konflikten. Wir machen Theater als Medium für Kommunikation und Dialog sowie für Entwicklungs- und Veränderungsprozesse nutzbar und schaffen dadurch Möglichkeitsräume. Am 15. Mai fand am Maria-Hilfer-Platz in Graz das Straßenlabor für Zivilcourage statt. Der öffentliche Raum ist für uns alle da, schreibt Interact über ihre Intervention. Was tun, wenn eine Frau auf der Straße blöd angegauscht wird? Wenn ein junger Mann rassistisch beledigt wird? Man will eingreifen, was sagen, deeskalieren. Aber dann weiß man nicht wie. Und dann schaut man weg und geht schnell weiter. Sie sollen mitreden und sich mit anderen abstimmen. Erlebte Situationen werden vom Interact Ensemble live in Szene gesetzt und kreativ bearbeitet.
Ja, it's 15th of May at Maria Hilfeplatz and I'm sitting here with Martin from Interact. Tell us what we see around and what is actually happening here this afternoon at 5 o'clock.
Ja, hallo. 17 Uhr, grüezi wohl. Genau. Wir sind hier am Maria-Hilfer-Platz und um 17 Uhr wird das zweite Straßenlabor für Zivilcourage am heutigen Tag durchgeführt werden. Und worum geht's? Es geht um Szenen, in der wir nicht wissen, im öffentlichen Raum, in denen wir nicht wissen, was wir tun sollen. Wenn etwas passiert, mit dem ich nicht einverstanden bin, wo vielleicht jemand zum Beispiel was beleidigt wird, wo vielleicht eine Situation geschieht, wo jemand rassistisch übergriffig wird oder wo vielleicht ein Mann auf der Straße liegt und man fragt sich, ob der Mann Hilfe braucht oder wenn es auch um andere Formen der Gewalt geht. Wir haben da ganz kurze Szenen entwickelt und die werden gezeigt, die werden live gezeigt und das Publikum ist eingeladen mitzuspielen.
Was sind die nächsten Möglichkeiten von den Leuten? Wann können die Leute in Graz kommen und schauen und mitmachen?
Ja, Mittwoch gibt es noch die Möglichkeit um 17 Uhr am Tummelplatz. Dann eine Woche drauf, wieder am Mittwoch, und zwar den 24. Mai im Augarten, und zwar um 11 Uhr und wieder um 17 Uhr. Und am Donnerstag im Volksgarten wiederum 11 Uhr, 17 Uhr. Donnerstag 25. Mai, Mittwoch 24. Mai, Mittwoch 17. Mai.
Und was können Leute erwarten? Was passiert hier? Sollen Leute irgendwas mitbringen, irgendwas vordenken?
Na, eigentlich ist man kann sich gegenseitig Geschichten erzählen über Situationen, wo man Zivilcourage gehabt hat oder gerne gehabt hätte. Dann werden Szenen gespielt, die kann man dann bearbeiten. Da kann man dann einfach, es ist einfach ein offenes Labor und das Schöne daran ist, man sieht verschiedene Möglichkeiten zu intervenieren, man kann die auch diskutieren und dann kann man einfach so für sich etwas mitnehmen für das nächste Mal. Immer wieder passiert es, dass Dinge so schnell passieren, man weiß nicht, was man jetzt tun soll, hat aber das Gefühl, man hätte etwas tun müssen und dann bleibt man einfach mit so einem unangenehmen Gefühl zurück, einem schlechten Gefühl und man weiß nicht, was soll man tun.
Von wo kommen die Themen? Wer hat über die Themen gedacht und sind das die Themen und die Situationen, die haben echt irgendwann passiert?
Ja und nein, also die Szenen, die wir entwickelt haben, also sämtliche Szenen hat Interact entwickelt und das sind teilweise Geschichten, die passiert sind und teilweise mehrere Geschichten und die dann einfach verdichtet werden, weil es geht darum, dass man in kürzester Zeit ein Problem anspielt. Das wird dann einfach verdichtet und geht natürlich nicht gut aus und man hat dann die Möglichkeit, etwas zu verändern.
Du warst auch ein Schauspieler in der Szene. In welcher Rolle warst du und welches Gefühl hast du die stärksten gehabt in die Rolle?
Also ich spiele zweimal direkt den Antagonisten, das heißt den Bösen halt. Beides mal mit der Daniela, einmal im Park, wo es kurz vor einer Gewaltanwendung kommt und einmal zu Hause, wo man nichts sieht, aber man hört das Geschrei und man hört aus der Wohnung ein Au, Au, hör auf und dann ein Schluchzen und Heulen. Ja, für mich als Antagonist nervt es mich natürlich, dass sämtliche Leute, die einschreiten, irgendwas von mir wollen. Ja, dabei will ich ja nur in Ruhe gelassen werden. Und dann bei der Rassismus-Szene, da bin ich eigentlich der unbeteiligte Freund. Also ich rede mit meinem Freund und dann geht der Typ vorbei, telefoniert auf fremde Sprache halt und mein Freund, der Robert, zuckt aus.
Und das ist das Thema von dem Straßenlabor, die jetzt passiert. Was sind die anderen Möglichkeiten, die anderen Themen, die du kannst sagen, das haben wir mit Interact schon auch gespielt. Was sind die anderen Möglichkeiten?
Also die relativ neu ist die Szene mit der häuslichen Gewalt. Die ist ganz frisch, die ist vorher noch nicht gespielt worden. Die anderen Szenen, die wir haben, sind alle schon oftmals gespielt worden. Es gibt auch eine Szene, wo ich hilflos am Boden liege, nur röchle und stöhne und dann die Leute mir vorbeigehen, weil ich so ein schierches T-Shirt anhabe und sie Angst haben, dass ich Krankheiten habe oder dass ich besoffen bin oder so. Und diese Szene, da geht es dann halt einfach, was macht man, wenn jemand am Boden liegt? Dann, die spielen wir sehr gern, wenn jemand vom Roten Kreuz da ist. Dann auch diese Parkszene haben wir sehr oft gespielt, wenn Leute von der Polizei da sind, weil die ja dann Tipps geben können, wie man sich verhält.
Und warum solche Theater auf die Straße und nicht im Theater? Was ist der Grund von das?
Das machen wir mit Forum-Theaterstücken auch, aber da geht es jetzt dann um dorthin zu gehen, wo es passiert. Weil die Vorfälle passieren auf der Straße und darum ist es wichtig, dass wir einfach die Leute aufsuchen. Und auch in der Hoffnung, dass Leute dazukommen, die nicht so in unserem, also diese Passanten einfach. Ja. Weil sonst so am Forum-Theaterstück kommen ja großteils also eine Community, die sich schon auskennt. Und das gibt halt die Möglichkeit auch, dass man Leuten die Szenen zeigt, die das vorher sonst nicht sehen würden, weil sie halt zufälligerweise auf dem Platz sind und Zeit haben.
Wirst du fragen oder muss ich?
Ich frage, ja. Rudi, du bist auch ein Teil des Teams von Straßenlabor für Zivilcourage. Warum ist dir wichtig, das mitzumachen und was das bedeutet für dich?
Ja, also von einer Seite ist mir generell Theaterpädagogik selbst sehr wichtig, da ich in dem Bereich gerne arbeite seit Jahren. Und warum die heutige Veranstaltung für mich wichtig ist, ist das genau der Grund, dass es so viele Themen gibt, die eigentlich unser Alltag regulieren, ganz wichtig sind, ganz prekär, brisant und problematisch sind, aber wir hören darüber nicht genug und nicht ausreichend. Und da habe ich heute auch mit einem Mann geredet, der da sich ein bisschen interessiert hat. Und eigentlich hat er gesagt, es ist schön, super und gut, aber nicht genug. Und deswegen wird er auch nicht mitmachen, gar nicht mitmachen, weil dann würde er das Gefühl haben, dass er nicht ausreichend viel für die Zivilcourage leistet. Und das ist, denke ich, ein großes Problem mit unserer Gesellschaft. Allein schon das, dass wir nicht wahrnehmen, wie viel große, also kleine Schritte wirken können. Und dieses Straßenlabor für Zivilcourage leistet, denke ich, einen sehr wichtigen Beitrag dazu, dass die Leute das irgendwie wahrnehmen können, dass die eigenen kleinen Schritte schon groß wirken können in der Gesellschaft.
Da war circa 30 Leute dabei bei dem Tisch. Ja, was war dein Gefühl mit den Interventionen von den Leuten in der Performance?
Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass die da mitgemacht haben, haben sehr viel davon profitieren können und viele Ideen und Inputs mitnehmen können. Ja, es ist leider nicht genug für eine ganze Gesellschaft, dass 30 Leute an einer Veranstaltung teilnehmen. Aber wenn diese 30 Leute noch, je 30 Leute das erzählen, was sie da erlebt haben und vielleicht immer noch 30 Leute dann mitmachen an die anderen Termine und die Infos weiterverteilen, dann kann sich vielleicht wenigstens Graz ein bisschen in der gute Richtung bewegen.
Deswegen finde ich auch sehr wichtig, dass solche Sachen passieren am Straßen und nicht in sozusagen geschlossene Theater, wo nur die Leute, die vielleicht interessiert sind, in solche Themen kommen. Ja? Du warst auch dabei, Leute in die Straße hier am Maria-Hilfe-Platz zum Einladen, dass die Leute mitsitzen und mitmachen. Wie war das für dich und hast du Gefühl, dass das war nicht so schwer, Leute zu erreichen?
Ja, genau das Gefühl habe ich gehabt. Also eigentlich bin ich mit Verzweifel am Anfang ein bisschen zu den Leuten hingegangen, weil es ist irgendwie nicht sichtbar, wenn man mitmachen würde. Also da muss man wirklich in Kontakt kommen dazu, dass man erfährt, dass die Leute schon ganz viel zu den Themen zu sagen haben, auch wenn man das nicht auf den ersten Blick sieht. Es sind ganz gute Gespräche auch an die Straße also mit Leuten ausgekommen, die dann nicht unbedingt mitmachen konnten, weil sie in Eile waren, aber trotzdem haben sie ein bisschen Zeit dazu genommen, uns zu verstehen, also worum es da geht und mit uns ins Gespräch zu kommen. Und das finde ich enorm wichtig, ins Gespräch zu kommen. Das ist, denke ich, der Motto, der Passwort, was da passieren sollte.
Hier spreche ich mit der Person, die war heute bei dem Straßenlabor. Was sind die Gefühle jetzt nach den drei Szenen, die wir haben gesehen?
Es ist schockierend, dass diese drei ausgewählten Szenen ja vielleicht wirklich alltäglich passieren und es deswegen ein sehr reales Straßenlabor ist. Und interessant mit den gemeinsam mit allen Zuschauern und mit den Schauspielern diese unterschiedlichen Varianten, Versionen, Möglichkeiten oder die Entwicklung der Situationen sich zu überlegen, so im Labor. Sehr, sehr interessant.
Was kommt danach, wenn dann die Frage ist, können wir irgendwas verändern?
Ja, man überlegt natürlich sehr konkret, wie man selbst reagieren würde. Und wie viele wahrscheinlich habe ich in meinem Leben auch schon so Situationen erlebt und man erinnert sich dann eben, wie hat man reagiert und Für mich ganz individuell und persönlich ist es die Emotion, dass das Gefühl, dass egal wie man kann, am besten ist, man interagiert, man macht etwas, was auch immer das dann sein kann. Das ist für mich sozusagen vom heutigen Tag wieder der Gedanke, der stark da ist.
Siehst du dich selbst in einer von den Situationen oder von den Situationen, die in die Richtung ist, dass du wirst das ein anders reagieren in deinem alltäglichen Leben? Oder reagierst du schon zu solchen Situationen?
Ich versuche so schon die Zivilcourage aufrechtzuerhalten, im öffentlichen Raum vor allem zu interagieren und mach das schon auch hier und da, wenn ich es für notwendig halte. Und insofern war es für mich einfach wieder sozusagen ein Auffrischen, wie dass man, wenn man kann, das schon machen soll. Ich glaube, dass eben auch im Nachbarschaftlichen, genauso wie im öffentlichen Raum, die Zivilcourage wichtig und notwendig ist, ist es im Nachbarschaftlichen, gerade in Städten, wo man halt Tür an Tür wohnt, auch so, dass man eigentlich nicht die Augen zumachen kann. Und wenn man das Gefühl hat, man sollte mal nachfragen, dann das möglichst auch wirklich zu tun, direkt anzusprechen. Ja.
Was willst du sagen, wer ist die Person, die muss unbedingt vorbeikommen in den nächsten Tagen und das mitzumachen und das schauen und profitieren von die Experience, die da war heute am Maria-Hilfe-Platz?
Ich glaube, vielleicht wäre es gut, das für Jugendliche zugänglich zu machen, zum Beispiel. Ja, ich glaube, es ist für jedermann wichtig, ob alt, jung, aber es ist immer gut, glaube ich, mit Jugendlichen auch zu arbeiten, weil sie es ja genauso betrifft wie alle anderen.
Cool, danke.
Gerne.
Hi, dear listeners.
You're listening to Radio Revolt.
Im Anschluss daran werden wir uns mit einem weiteren wichtigen Thema beschäftigen. Nikita und Angelos werden uns Näheres über den Medna-Notruf erzählen. Sie haben ein spannendes Interview mit Martin Hochegger vom Medna-Notruf geführt, in dem es um die Unterstützung und Beratung von Männern in schwierigen Lebenssituationen geht.
Wie viele Anrufe bekommen Sie denn so am Tag in ganz Österreich? Erheben Sie das?
Wir haben eine Statistik, die natürlich jedes Jahr die genauen Zahlen erheben und davon gehen wir aus, zwischen 3.500 und 5.000 Anrufe sind aus ganz Österreich. Also 80% davon sind Männer und 20% sind auch Frauen, die anrufen, interessanterweise.
Pro Tag?
Nein, das ist pro Jahr.
Pro Jahr.
Also es ist unterschiedlich. Manchmal gibt es fast keinen Anruf und dann hast du wieder 10 oder 12. Also ich hatte letzte Woche Telefondienst, das ist immer so ein Dienst von 24 Stunden, von 8 Uhr in der Früh bis zum nächsten Tag um 8 Uhr in der Früh, hatte 10 Anrufe und davon waren 3 Männer stark suizidgefährdet. Also es kommt auch mehr auf die Intensität an, wie viel man dann an Begleitung, an Gesprächssituation hat, um diese erste Krisenintervention zu setzen, die halt notwendig ist, um diesen Menschen, der komplett außer sich ist, ein Stück zu beruhigen und ein Stück sozusagen auch Zukunft zu geben.
Genau, das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Also in welcher Verfassung rufen die Männer dann bei oder die Personen bei Ihnen an? Sind die dann eben so ganz am Ende mit den Nerven und wissen nicht, wohin sonst? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Na, es ist unterschiedlich. Ne? Also 80% der Männer, die grundsätzlich anrufen, haben Beziehungsprobleme. Also das zieht sich also bei den meisten durch und alle anderen Probleme sind Folgeprobleme aus Trennung, Scheidung. Sehr oft geht es auch um die Obsorge, um die Kinder, auch um die Aufteilung des Eigentums und. Und hier hängt es eben davon ab, in welcher Phase dieser Konflikteskalation gerade dieser Mann sich befindet in seinem sozialen Umfeld.
Und wie läuft dann so ein Gespräch typischerweise ab? Also Sie rufen dann an und ich nehme an, Sie hören dann zu und so, aber geben Sie den Menschen dann Lösungsvorschläge oder leiten Sie weiter oder wie endet dann so ein Gespräch?
Naja, es hängt davon ab. Ja. Also in erster Linie geht es darum, dass wir als Berater es schaffen, uns auf den jeweiligen Anrufer gut einzustellen. Also sich auf ihn einzuschwingen, heißt das so in der Fachsprache. Das heißt also, ihm nicht sofort Ratschläge zu geben oder quasi Bewertungen vorzunehmen oder Abwertungen vorzunehmen, was das für lächerliche Probleme sind oder was auch immer, sondern grundsätzlich einmal dem Menschen das Gefühl zu geben, da ist jemand da, der ihm zuhört. Und dann entsteht im Laufe des Gespräches natürlich situationsbedingt manchmal die notwendige Weiterleitung auf eine Ebene, wo psychotherapeutisch hier Maßnahmen notwendig sind, weil der Mensch in einer starken, längerfristigen Krise ist, mit einer massiven Verstörung. Manchmal ist es auch notwendig, quasi in Bezug auf Einweisung in die Psychiatrie mit ihm zu reden, als Schutz für diese Person, vor allem wenn es um suizidale Tendenzen geht, wo es dann klar wird, also jetzt ist es wirklich ernst und der Mann will ernst machen. Und es ist ja so, dass in den letzten Jahren seit der Pandemie die Suizidanzahl der Männer deutlich gestiegen ist. Vor der Pandemie hatten wir in der Steiermark ein Verhältnis von 4:1, also 4 Männer und eine Frau haben sich suizidiert. Mittlerweile stehen wir bei rund 6 Männer und eine Frau. Das heißt also, die suizidalen Tendenzen bei Männern nehmen stark zu.
Mhm. Also es wird schon eine reine Zunahme, nicht, dass sich Frauen jetzt statistisch weniger umbringen würden, noch weniger, sondern Männer noch mehr.
Quasi. Männer sind definitiv, es sind ganze Bevölkerungsgruppen verstärkt in der Krise. Das ist spürbar. Diese multiplen Krisen betreffen auch ganz junge Menschen, Männer und Frauen, junge Männer und Frauen. Weil einfach existenzbedrohende Dinge, wie kann ich die Wohnung zahlen, kann ich mein Studium noch leisten und Ähnliches sozusagen eine Rolle spielen dabei. Und andere Problemstellungen natürlich auch wie Klimakrise und Ähnliches, Ukraine-Krieg, die Betroffenheit aus der Situation heraus. Also wir sind in einem Zeitalter der multiplen Krisen und diese Krisen machen Angst. Und unterschiedlich sozusagen, diese Angst löst dann unterschiedliche Reaktionen bei Menschen aus. Und natürlich gibt es auch Situationen, wo diese Angst verstärkt wird durch politische Parteien zum Beispiel, die sozusagen hier ganz massiv mit der Angst operieren und sozusagen Ängstlichkeit und Angst noch potenzieren. Die Angst vor dem Fremden, die Angst vor Flüchtlingen, was auch immer, die da daherkommt, die eigentlich sozusagen Menschen abholt bei ganz anderen Ängsten, aber wir sehen sie bei Wahlergebnissen dann entsprechend wirksam werden.
Sie haben es schon angesprochen mit den multiplen Krisen und einer davon war ja die Pandemie. Wie war das dann, also ich nehme mal an, dass es auch dann Einfluss gegeben hat, also weil Menschen vermehrt wahrscheinlich vereinsam waren. Wie haben Sie das wahrgenommen während der Pandemie?
Genau, also dadurch, dass es sozusagen ja verordneten Rückzug gab, war die Vereinsamung und Isolation durchaus da. Interessanterweise nimmt diese Einsamkeit generell zu und vor allem auch bei einer älteren Generation zu, bei Männern zu, die quasi plötzlich Witwe werden, wo die Frau wegstirbt und die Männer auch in ihrer Lebenspraxis vollkommen ohnmächtig dieser neuen Situation, aber auch in ihrer Trauerarbeit gegenüberstehen. Und die sind massiv gefährdet. Rufen sie Gott sei Dank an, wenn sie in der Situation sind, dass sie noch Hilfe wollen. Andere beenden ihr Leben.
Sie haben jetzt vorher gesagt, dass 80%, glaube ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der Personen, die sich an Sie wenden, Männer sind und 20% Frauen. Also habe ich das richtig verstanden? An die Männer-Helpline aber wenden sich auch Frauen.
Ja, ja,
also, oder haben Sie dann auch Transgender-Personen, die sich bei Ihnen melden oder ist sowas auch Thema?
Das kommt nur ganz selten vor. Es ist ein Telefonnotdienst für alle, ja? Dass sich jemand sozusagen auch in seiner sexuellen Orientierung oder Identität dann noch einmal quasi öffentlich macht, in diesem trotzdem intimen Rahmen, kommt eher selten vor. Aber es wird gleich bearbeitet, begleitet, wie jeder andere Mann oder jede andere Frau auch, die anruft.
Auf der Webseite des Männernotrufs steht, wir wissen, dass eine reine Männeratmosphäre manchmal wichtig ist. Im Alltag zeigt sich aber oft, dass Männer gerade über emotional belastende Themen oft eher mit weiblich gelesenen Personen reden, aus welchen Gründen auch immer, gibt viele Gründe. Auch die genderstereotypische Sozialisierung, die Frauen dann meistens so eine Rolle zuweist, dass sie die sind, die zuhören und Care-Arbeit leisten. Und dass das Männer dann auch oft ungefragt in Anspruch nehmen. Andererseits ist es auch so, dass Männer, also viele Männer sagen, sie können mit anderen Männern schwer über Gefühle reden und so. Wie nehmen Sie das dann wahr oder wie ist es das da, dass da Männer sich explizit an andere Männer wenden?
Also ich glaube, die stetige zunehmende Anrufzahl zeigt, dass es einen Bedarf gibt, dass hier Männer für Männer hier zur Verfügung stehen. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Manche nehmen natürlich auch andere Telefonnotdienste in Anspruch. Es gibt ja die Telefonseelsorge, es gibt den Psy-Notruf, es gibt ja eine Reihe von Notrufen, dort, wo sozusagen auch gendermäßig es sehr durchmischt ist. Das Konzept des Männernotrufs ist also ausschließlich ausgerichtet sozusagen von Mann zu Mann, ich sage es einmal so, mit dieser flapsigen Überschrift. Und es soll auf dieser niederschwelligen Art quasi noch einmal signalisieren, hey, dir sitzt ein Mann gegenüber mit einer bestimmten Lebenserfahrung und beziehungsweise auch Krisenerfahrung, aber auch mit einer entsprechenden Ausbildung in den meisten Fällen, die möglicherweise für dich hilfreich sein kann, diese Ausgangssituation in der Beratung dann. Ja.
Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff kennen, der patriarchalen Dividende. Damit bezeichnen wir so diesen Privilegienvorteil, der sich für männliche gelesene Personen im Patriarchat ergibt, also in der doch noch vorherrschenden Gesellschaftsstruktur. Zum Beispiel, dass Männer einfach mehr verdienen oder so. Jetzt gibt es aber auch Feministinnen und Soziologinnen und andere, die sagen, dass das Patriarchat den Männern auch sehr schadet. Also sie leben im Durchschnitt kürzer, zum Beispiel weil sie psychische Probleme einfach mit Drogen oder Genussmittelmissbrauch behandeln, übertünchen, ich weiß nicht. Genau, und eben die Suizidrate ist bei Männern viel höher und so weiter. Wie würden Sie das sehen? Hat das dann damit zu tun, dass es eben immer noch so ein bisschen als unmännlich gilt, dann über Schwäche, also Schwäche zu zeigen, über Gefühle zu reden und sich dann folgedessen Männer auch oft schwer tun, mit ihren eigenen Emotionen umzugehen?
Ich glaube, dass das ein Bild von Mannsein war, das in der Vergangenheit sehr stark ausgeprägt war. Es hat sich mittlerweile schon verändert. Männer sprechen vermehrt über ihre Gefühle, aber auch über ihre Angstzustände, die sie haben. Allerdings ist immer eine Frage, mit wem kann ich darüber sprechen? Sehr oft gibt es die Scheu, mit Freunden darüber zu sprechen, ja? Oder mit anderen Familienangehörigen. Da ist das Männerbild noch, ich muss ja stark sein und die Situation und die Kontrolle über mein Leben haben, noch eher sozusagen sehr präsent. Aber mit einem, der sozusagen am Telefon ist, anonym ist, irgendwo im Äther sozusagen sich befindet, da kann ich sozusagen anonymisiert über meine Probleme sehr klar reden. Und diese Bereitschaft auch, darüber zu reden, die nimmt natürlich Gott sei Dank zu. Denn wenn man sich die Anzahl der Femizide anschaut, die leider in Österreich wieder zunehmen, die Zunahme der häuslichen Gewalt, auch die Zunahme der Wegweisungen, zeigt ja, dass sozusagen dieser Lösungsansatz für viele Männer, mit Gewalt auf Probleme zu antworten, ja ein Irrweg ist, wo sie unterm Strich selber neben den bedauerlichen Opfern, die sozusagen unter ihrer Gewalt leiden, ja selber zu Opfer werden auch, ja, ohne sie jetzt da zu bemitleiden oder ihnen sozusagen einen Freibrief darüber zu geben, für das, was sie da andere Menschen angetan haben. Und Österreich ist leider, was die Femizide betrifft, ja im Spitzenfeld in Europa. Und der Männernotruf versteht sich ja auch als ein Teil eines Angebotes, um hier Gewaltprävention zu machen, beziehungsweise auch Femizide zu verhindern. Leider ist das in Österreich eine sehr herausfordernde Sache.
Passiert es dann auch wirklich, dass Männer irgendwie anrufen und sagen so, ich bin kurz davor, irgendwie gewalttätig zu werden oder einen Mord zu begehen oder irgendwas in die Richtung?
Also vor kurzem hatte ich eine Person, einen Mann, der zu mitternächtlicher Stunde angerufen hat und gesagt hat, ich fahre jetzt zum Mann meiner Tochter und ich zermatsche sein Gesicht wortwörtlich. Ja. Der halt sozusagen den Eindruck hatte, seine Tochter steht sehr unter der Kuratel dieses Schwiegersohns und sie sei deshalb psychisch krank, weil eben dieser Schwiegersohn sehr schlecht mit der Tochter umgehe. Auf der einen Seite könne die Tochter sich nicht von ihm lösen. Und der war also wirklich so verzweifelt auch und so wütend, ja, dass er sich auf den Weg machen wollte, um diesen Schwiegersohn niederzuschlagen. Nach längeren Gesprächen ist es dann gelungen, quasi eine andere Form von Lösung zu finden, nämlich gemeinsam, dass es gescheiter ist, quasi die junge Frau zu unterstützen, dass sie selbstbewusster wird, dass sie sich selbst empowern kann, um hier sich von diesem Mann, wenn es notwendig ist, auf eine andere Art und Weise zu lösen.
Sie haben vorher was gesagt, was ich sehr interessant gefunden habe, nämlich, dass Sie gemeint haben, naja, dieses Männlichkeitsbild, das ich davor auch so ein bisschen Stereotyp angedeutet habe, dass das jetzt eh nicht mehr so existiert, also dass die Menschen selber, also die Männer dann ja sich ihre Emotionen bewusst sind, Schwäche zugehen und so, aber dass das im persönlichen Umfeld anscheinend immer noch ein Tabuthema ist. Wie erklären sich das und können sich da vorstellen, wie man da rauskommt?
Ich glaube erstens, dass es eine generative Geschichte ist, dass sich ältere Männer, die ganz anders noch sozialisiert wurden, sich viel schwerer tun, ja, sozusagen über ihre Gefühle zu reden, während also junge Männer schon einfach aufgrund ihrer Sozialisation hier einfach auch also gelernt haben oder sozusagen sich angeeignet haben, auch über ihre Gefühle zu sprechen. Das, was ich feststelle und wo quasi eine neue Gefahr aus meiner Sicht entsteht, ist die Situation des gekränkten Mannes. Ja. Des gekränkten Mannes, und da gibt es also auch US-amerikanische Soziologen, die ab 2008 die Beobachtung hatten, dass durch die Immobilien- und Wirtschaftskrise in den USA ganz viele weiße Männer entlassen wurden. Die Arbeiterschaft quasi hat das sehr stark betroffen. Und diese Männer hatten dieses traditionelle Bild, ich bin der, der sozusagen für die Familie sorgt. Ja. Und auf der anderen Seite gab es eine starke Frauenbewegung, die MeToo-Bewegung, die zu Recht, ja, sozusagen Gendergerechtigkeit einfordert. Und das hat quasi noch einmal einen Schub gegeben zur Verunsicherung. Und wenn man sich in der USA das anschaut, die Incel-Bewegung oder QAnon oder andere sehr reaktionäre bis faschistoide Bewegungen sind sehr stark von diesem Männerbild getragen, dieses gekränkten Mannes, der sozusagen in einer ganz traditionelle Männerrolle des Starken, der sozusagen tatkräftig ist und zuschlägt, sozusagen hier dieses Bild wieder aufersteht. Und zeitverzögert besteht die Gefahr, vor allem auch, weil es auch um andere Gruppen geht, die hier sozusagen, wo nicht nur diese gekränkten Männer eine Rolle spielen, sondern auch religiöse Vorstellungen. Wir haben also sehr traditionelle, im christlich-freikirchlichen Bereich noch sehr konservative Männerbilder. Wir haben es im Islam auch und wir haben es im Bereich des Rechtsradikalismus. Also das sind sozusagen unheilige Brüder im Geiste. Ja? Und da besteht natürlich die Gefahr, dass wenn die gesellschaftlichen Verunsicherungen weiter zunehmen, es zu stärkeren sozialen Krisen kommt, dass es hier wiederum zur Wiederauferstehung dieser traditionellen Männerrollen kommt, verstärkt. Und das ist eine enorme Gefahr auch für die Demokratie.
Sie haben ja vorher auch gesagt, dass die konservativen Parteien nicht nur sozusagen diese Geschlechterbilder sozusagen reproduzieren oder zurück wollen zu dem, aus welchen Gründen auch immer, sondern auch eben an Ängste appellieren, wo Sie vorher gemeint haben, das sind eigentlich ganz andere Ängste und die werden dann so kanalisiert, so Angst vor dem Fremden, Angst vor der Einwanderung und so weiter. Eine kühne These, würden Sie sagen, dass wenn Männer resilienter mit ihren eigenen Ängsten wären, also emotional stabiler wären, dass sie dann weniger empfänglich wären für so rechte Propaganda?
Jein, sage ich einmal grundsätzlich. Ich glaube, dass es viele Faktoren gibt. Ja. Also solange es eine derartige Schieflage im Bereich der Verteilung von Gütern, von Vermögen und Einkommen gibt, solange das Gefühl da ist, es gibt die da oben, die es gerichtet haben, wo täglich sichtbar wird, dass eine kleine Gruppe von Menschen immer reicher wird und immer mehr Menschen in die existenzielle Bedrohung geraten, umso mehr wird die Frage nach Sicherheit wieder eine Rolle spielen. Und da kann es durchaus sein, dass dieses traditionelle auch Familienbild, ja, sozusagen die Familie als letzter Hort der heilen Welt, eine enorme Wiederauferstehung hat. Aber nicht nur das Familienbild als sicherer Hort, sondern vor allem auch die traditionellen Rollen in dieser Familie. Und das Problem ist es nur dann, oder wird dann noch verstärkt, wenn sozusagen die Familie zerbricht. Weil dann steht der Mann praktisch vor nichts und natürlich die Frau und die Kinder sind auch in existenziellen Notlagen. Ja. Also es ist komplexer und ich mag differenzieren zwischen konservativen Parteien und rechten und nationalsozialistischen Parteien von der Orientierung her, weil durchaus konservative Parteien auch ein konservativeres Geschlechterbild haben, aber das unterscheidet sich doch von diesen toxischen Männerbildern, wie die rechtsradikalen Parteien es haben.
Mhm. Kommen wir ein bisschen vom Politischen und der Arbeit zum Persönlichen. Also ich stelle mir das ja, die Arbeit, die Sie machen, eigentlich sehr emotional belastend vor. Was sind da Ihre Strategien, damit umzugehen, dass man da selbst nicht unter die Räder kommt?
Das, was, glaube ich, notwendig ist, ist eine bestimmte Stabilität und Resilienz, die man grundsätzlich braucht. In meinem Fall, ich habe 17 Jahre lang als Lehrer und Therapeut in der Psychiatrie gearbeitet mit multikomplex behinderten Kindern und Jugendlichen, habe dann auch eine Einrichtung geleitet mit Kindern mit Gewalterfahrung und sexuellen Missbrauchserfahrungen. Also ich war schon konfrontiert in meiner Vergangenheit mit sehr herausfordernden Lebenssituationen von anderen Menschen. Also insofern bin ich nicht so sehr aus der Balance zu bringen, wiewohl ich natürlich auch manchmal sehr betroffen bin, was da daherkommt. Und bei uns ist es selbstverständlich der Supervision und Intervision Möglichkeiten sind, um hier sozusagen auch mit seiner eigenen Emotionalität wieder ins Lot zu kommen.
Auf der Website steht auch so, dass Vereinsamung so ein Grund ist, oder warum man bei Ihnen anrufen kann oder warum Menschen bei Ihnen anrufen. Das ist ja Einsamkeit was ja durch ein Telefonat nicht gelöst wird und ist ja auch durch das System, in dem wir leben, vor allem durch den neoliberalen Kapitalismus etwas, was ja sehr gefördert wird, dass jeder Mensch irgendwie seine eigene Firma fast ist und jeder gegen jeden. Welche Empfehlungen geben Sie den Menschen, die sich insgesamt verlassen und einsam fühlen?
Ist natürlich eine sehr spannende Frage. Philippe Léotard, der eigentlich quasi den Begriff der Postmoderne definiert hat, hat ja eigentlich diese Entwicklung prophezeit, ja, dass er gesagt hat, die Auswirkungen des Neoliberalismus werden dahingehend sein, dass es einen Verlust der großen Geschichten, der Narrative und der Glaubwürdigkeit von Religionen, von politischen Parteien, von Demokratie als beste Form des menschlichen Zusammenlebens, eine Krise der Medien und der Wissenschaft, die schlussendlich durch die Pandemie sozusagen alles dann noch einmal sichtbar geworden. Und was auch sichtbar wurde, war die prognostizierte Einsamkeit, die Vereinsamung, ja, dass sich die sozialen Strukturen auflösen, auch durch die Dynamisierung von Konkurrenzsituationen. Nun, was kann man jenen Menschen sagen? Ja? Also das ist ja bei Gott nicht einfach und es gibt sozusagen in der Situation auch keine einfachen Antworten. Aber es geht da mal hinzuschauen, wie schaut denn sein soziales Netzwerk aus? Hat er Anknüpfungspunkte noch in der Außenwelt? Ja? Geht er irgendwo zu einem Fußballclub? Ja? Oder hat er irgendein Hobby? Oder Ähnliches? Ja? Oder ist er irgendwo angedockt bei einer Jugendorganisation oder beim Pensionistenverein? Also da zu schauen, wie schaut sein Netzwerk grundsätzlich aus? Gibt es das noch? Ja? Und wo in seinem Sozialraum, wenn er es sich auch outet, wo er lebt, ja, wo wären auch konkrete Anknüpfungspunkte. Aber mehr kann man in der Situation nicht machen. Es gibt natürlich Männer, die öfter anrufen. Und manche bringen immer wieder die gleiche Problematik ein. Bei manchen ist es so, dass es auch klar ist, dass sie psychiatrische Diagnosen haben, wo sozusagen das auch zu ihrem Krankheitsbild dazu gehört, so ständig in Kontakt treten zu wollen.
Sie es gerade gesagt haben, dass Menschen öfter anrufen, passiert es dann auch so, dass dann irgendwie so eine eigene Privatsphäre, Barriere so verletzt wird, wo man dann sagt, wo dann die Leute schon eine emotionale Bindung zu einem als Person haben und dann nach bestimmten Leuten fragen vielleicht oder glauben, dass das jetzt eine Freundschaft ist oder so?
So wie ich die Situation einschätze und die Professionalität meiner Kollegen kenne, ist das nicht der Fall, dass hier sozusagen Beziehungen oder Freundschaften entstehen. Es ist auch nicht sozusagen sehr professionell angelegt. Es gibt Situationen, wo man über das Telefonat hinaus agiert. Ja. Zum Beispiel bei Männern, die weggewiesen sind, die obdachlos sind, die auch keine Unterbringungsmöglichkeit haben. Da mieten wir Wohnungen an, in Pensionen oder Zimmer an für eine bestimmte Zeit, damit sich der Mann konsolidieren kann. Und das ist eine Intervention, wo manchmal schon sozusagen eine direkte Begegnung auch notwendig ist. Ja? Aber in der Regel bleibt das auf Distanz, sage ich einmal. Es bleibt auch deshalb auf Distanz, weil natürlich es sind an die 35 Männer, die hier zur Verfügung stehen. Und diese 35 Männer teilen sich den Monatsdienst auf. Ja. Das heißt, wenn ich am Montag anrufe, werde ich den Herrn X haben und am Freitag den Herrn Y und am Samstag den Herrn Z. Ja. Also es gibt diese Kontinuität, diese Regelmäßigkeit nicht.
Okay, danke, sehr interessant. Danke für das Gespräch.
Bitte gerne.
Hi, dear listeners.
You're listening to Radio Revolt.